Wenn ich mir Ihre Person hier vorstelle, dann wäre das ein Grund für mich, darüber nachzudenken, ob ich in diesem Land weiter meine Heimat sehe.
Ja, wir erleben jetzt im März 2026 Geschichte und in wenigen Jahren wird man auf diese Zeit zurückblicken und das genau so einordnen.
Wenn wir, meine Damen und Herren, den Kampf um unsere Demokratie gewinnen wollen, dann müssen wir die Herzen wieder zurückgewinnen.
Wir werden unsere Kultur nicht Nationalisten und identitären Ideologen überlassen.
2,1 Millionen. Der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme.
Blickt man heute, ungefähr 2 Monate vor der Landtagswahl auf Sachsen-Anhalt, macht das Land in manchen Bereichen einen gespaltenen Eindruck. Wir sehen, dass die politischen Ränder erstarken, wir sehen aber auch, dass es eine Kluft gibt zwischen Stadt und Land, zwischen Arm und Reich und Jung und Alt, bei den Themen, die die Menschen beschäftigen, aber auch bei den Erwartungen und Wünschen, die sie an die Gesellschaft haben. Wie kann man dieser Spaltung begegnen und welche Rolle können Zivilgesellschaft und Kultur dabei spielen? Darüber sprechen wir heute in dieser Folge von 2,1 Millionen, dem Politik-Podcast für das Wahljahr in Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Max Hunger. Ich bin hier heute wieder im Podcast-Studio in Halle. Wir nehmen auf am 8. Juli ungefähr gegen 10 Uhr. Und normalerweise sitze ich hier mit anderen Journalisten oder Wissenschaftlerinnen. Aber heute sitzt mir gegenüber eine Frau, die diese gesellschaftliche Spaltung offensichtlich auch umtreibt. Sie ist selbst Buchhändlerin, Kulturschaffende und in Halle ein prominentes Mitglied der Zivilgesellschaft und Festival-Mitorganisatorin. Und damit ganz herzlich willkommen, Theresa Donner.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Schönen guten Tag, freut mich, dass Sie da sind. Ich habe ja gerade schon gesagt, worum es heute geht und dass Sie Buchhändlerin sind. Wenn Sie jetzt ein Buch schreiben müssten, ein Prolog, in dem es um Sachsen-Anhalt geht und Sie müssten den Zustand Sachsen-Anhalts in knappen Worten beschreiben, wie würde das aussehen?
Oh Gott, ja, aber das mit dem Schreiben ist nicht so mein Ding, gerade weil ich irgendwie nicht so gut auf den Punkt komme, um mich für eine Formulierung zu entscheiden. Sachsen-Anhalt, würde ich sagen, ist unterschätzt, vor allem von außen in allererster Linie und hat eine starke Wandlung mitmachen müssen in den letzten Jahren und hat aber auch wahnsinnig viel Potenzial und Engagement und Menschen, die sich für dieses Land irgendwie stark machen und einsetzen.
Deswegen haben wir auch Sie eingeladen, weil Sie sich auch dafür einsetzen. Sie sind Mitorganisatorin des Wir-Festivals in Halle. Ich kenne das als eine, naja, im Prinzip eine Veranstaltungsreihe mit einem sehr bunten Programm. Da gibt es Dialogformate, wo Menschen ins Gespräch kommen. Es gibt aber auch einen Seniorenball, habe ich gelesen. Eine Plattenbau, Radwander, Kinotour, reden wir vielleicht noch drüber. Nehmen Sie uns mal mit zum Urschleim. Wie ist diese Idee entstanden und worum geht's dabei?
Genau, also das Wir-Festival steht eigentlich auf 3 Säulen. Das erste ist das, was Sie jetzt gerade schon angedeutet haben. Das ist in erster Linie eine Plattform, wir-halle.de, auf der wir gar nicht die Veranstaltenden sind, sondern in der die VeranstalterInnen in Halle und Umgebung, also es geht durchaus auch an den Saalekreis oder die Landkreise rund um Halle gerichtet, die Veranstaltungen, die sie eh schon immer machen, veröffentlichen können, um eine Sichtbarkeit darzustellen. Weil Sichtbarkeit ist ja schon die Währung, gerade in den Medien, in den sozialen Medien, die Währung, mit der wir heutzutage zu tun haben. Es gibt immer ein breites Angebot und dann ist es aber wichtig, die Zielgruppe zu finden und eben sichtbar zu sein für die Menschen, in diesem Fall in der Region, die kulturelle Angebote suchen. Und das zweite Bein ist das Festival an sich, was am 7.11. dieses Jahr stattfinden wird, was letztes Jahr an 2 Tagen war, am 6.11. und am 7.11. Das dritte ist die sichtbare Schaufensterkampagne, die in der Stadt stattfindet, mit den Sprechblasen in dem neonroten Wir und dann jeweils ein Verb darunter, gepaart auch mit Standaktionen, also Siebdruck zum Beispiel oder Buttons drucken stattfinden. Wir waren jetzt beim Lindenblütenfest zum Beispiel oder bei den Brückenbeats. Genau, also das sind erstmal so die 3 Teile, um die sich das Wir kümmert.
Wie ist das entstanden? Also
genau, ausschlaggebend war die Bekanntwerdung der rechten Buchmesse Seitenwechsel letztes Jahr.
Vielleicht für alle, die es nicht mitbekommen haben, im Herbst letzten Jahres gab es so ein neues Format, das in der Messe stattgefunden hat, Seitenwechsel. Da haben sich Verlage aus dem rechten und vielleicht auch rechtsextremen Spektrum versammelt. Das hat in der Stadt für große Protestaktionen auch gesorgt und das Wir-Festival wurde als Gegenveranstaltung wahrgenommen. Ist das so, dass daraus diese Idee entstanden ist?
Genau, ich hatte davon während der Leipziger Buchmesse gehört und dann war ich bei einem sogenannten Vernetzungstreffen und da waren auch andere Kulturschaffende der Stadt, also Petra Reichmach zum Beispiel, aber auch die Buchhandlung Jacobi und Müller oder die Buchhandlung des Waisenhauses und da hat sich eben eben sehr schnell rausgestellt, dass es Kulturschaffende gibt, denen es nicht darum geht, eine Demo oder ähnliches zu organisieren, sondern ein Angebot zu schaffen, indem wir A, darüber aufklären, was dort stattfindet in der Messe, auch damit niemand zufällig dort reinstolpert und irgendwie sich wundert, was hier passiert oder irgendwas, ja auch gerne, ich habe davon ja gar nichts gewusst und das war mir gar nicht so klar, also es sollte schon auch um Aufklärung gehen, aber auch darum, dass Halle viele andere Veranstaltungen sowieso schon zu bieten hat, von denen man vielleicht gar nicht unbedingt weiß. Es gibt Vereine, alles Mögliche, die auch schon Veranstaltungen machen, wo Menschen zusammenkommen. Das heißt, um zu zeigen, dass man an diesem Wochenende nicht zwingend, weil es sonst in Halle nichts zu tun gibt, zur Messe pilgern muss, haben wir gedacht, wir müssen eine Plattform machen, um zu zeigen, ey Leute, guck mal, was sonst alles los ist. Ihr müsst nicht dorthin gehen. Und daraus ist das Wir dann entstanden.
Jetzt ist es ja, ich habe schon gesagt, eine Veranstaltungsreihe. Es gab aber auch diese zwei Tage. Es kriegt eine Neuauflage in diesem Jahr. Sie sind aber auch in der Kulturszene ja viel bewandert, Handel mit Büchern. Was lernt man denn, wenn man sich mit Büchern beschäftigt, mit Menschen, die die Bücher kaufen und in der Kulturszene unterwegs ist, über Sachsen-Anhalt?
Also ich glaube, das ist manchmal gar nicht unbedingt nur an Bücher gebunden, sondern alle Menschen, die so im Dienstleistungssektor unterwegs sind, die jeden Tag mit verschiedenen Menschen zu tun haben, die aus unterschiedlichsten Bereichen kommen, gezwungenermaßen, sei es in der Gastronomie oder im Handel, merkt man einfach, wie vielseitig die Interessen sind, was es für unterschiedliche Probleme gibt. Friseure sind, glaube ich, auch so ein Beispiel dafür. Ne? Also man hat immer mit Menschen zu tun, die auch oft neben dem normalen Bücherkauf oder so das Bedürfnis haben, irgendwie kurz zu reden, man tauscht sich aus. Das ist auch etwas, von dem ich glaube, dass es für viele Menschen, dass es immer weniger stattfindet leider, durch die sozialen Medien und die Möglichkeiten, sich auch immer mehr quasi zu spezialisieren und sich in seinem eigenen Wohlfühlbereich irgendwie zurückzuziehen. Aber das ist vom Prinzip enorm wichtig, weil nur weil vielleicht jemand älter ist als ich oder andere Interessen hat oder mehr Geld verdient oder weniger Geld verdient, gibt es da natürlich andere Interessen, was zum Beispiel Politik leisten muss oder wie die Stadt aussehen muss. Aber ich glaube, dass wir in vielerlei Hinsicht eben eine Basis haben, auf die wir uns alle einigen können, nämlich, dass wir alle in einer Stadt leben wollen, wo es ein friedliches Miteinander gibt, wo wir nicht aufgrund dessen, wie jemand aussieht oder eben irgendwelcher Vorurteile Menschen ausschließen, sondern dass wir am besten miteinander leben, wenn wir erstmal uns miteinander auseinandersetzen. Und da müssen wir nicht ewige Gespräche führen, sondern da reicht es manchmal zu sagen, ey, der ist ganz cool. Auch wenn er vielleicht Punkrock hört oder so. Ne? Also.
Und dann teilen Sie offensichtlich so ein bisschen meine Einschätzung, die ich am Anfang gesagt habe, dass wir schon so gesellschaftliche Gräben sehen. Warum braucht es denn dann überhaupt so ein Festival oder vielleicht auch einen Buchladen, wo sich Menschen begegnen, die sich sonst nicht begegnen? Krankt es an irgendwas anderem, dass wir diese Entwicklung sehen und dagegen was tun müssen?
Ne, es ist ja total anstrengend. Es ist sehr anstrengend, quasi sich mit Menschen auseinanderzusetzen und auf einen Punkt zu kommen, wenn man nicht einer Meinung ist. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Da ist es viel einfacher. Ich suche mir immer mehr meine Bubble, wo alle sagen, das, was du machst, ist total super. Das brauchen wir unbedingt. Das Buch, was du geschrieben hast, ist total toll. Und es ist natürlich immer schwer, wenn es kommt, naja, also meinst du wirklich, dass das Thema ist, was uns beschäftigt? Da steht jetzt vielleicht, du hast 20 Jahre an deiner Lebensbiografie geschrieben, aber du glaubst du wirklich, dass es noch jemand anderen interessiert als dich? Das sind ja nicht so Dinge, die man unbedingt gerne hören will. Und ich glaube, dass es vor noch nicht allzu sehr langer Zeit mehr Möglichkeiten gab, sich miteinander auseinanderzusetzen und auch damit klarzukommen. Ich glaube auch, dass Vereine so ein Ort sind, wo Sportvereine zum Beispiel oder was ich, Tanz, Musik, wo Menschen mit verschiedenen Interessen zusammenkommen und miteinander klarkommen. Das wird aber immer weniger, weil das Angebot manchmal auch weniger wird, weil Engagement kostet Zeit und auch Geld. Und es ist halt auch anstrengend. Also auch in der Wir-Gruppe, obwohl wir uns ja in vielen Dingen einig sind, gibt es Auseinandersetzungen darüber, was vielleicht die nächste Aktion ist, die wir machen wollen, wofür wir Geld ausgeben wollen und wo nicht. Und wenn man dann nach 8 Stunden Arbeitstag nochmal zusammensitzt und im Plenum irgendwie 3 Stunden darüber entscheidet, wofür wir jetzt die 250-Euro Spende ausgeben, verstehe ich, dass man da nicht immer Lust drauf hat. Aber es gibt ja andere Angebote, wie zum Beispiel das Lindenblütenfest oder so, wo ganz viele Leute zusammenkommen und denkt, oh, wie toll ist das hier eigentlich und ich habe da was gesehen, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen oder so und das ist doch eigentlich das, was so ein Leben irgendwie total abwechslungsreich und schön macht.
Dann habe ich verstanden, das Wir-Festival ist Plattform dafür, bündelt ja auch Veranstaltungen. Das ist jetzt ein Festival, was in Halle, in der Großstadt vorwiegend stattfindet. Ich habe auch gelesen, es gibt da Dialogformate zusetzen und mitreden oder so ähnlich, gibt es Veranstaltungsreihen. Ist das denn so, dass die Menschen dort tatsächlich auch streiten? Kommen da auch Menschen vorbei, die sie überhaupt nicht grün sind in irgendwelchen Themen? Was haben sie da erlebt? Vielleicht haben sie auch ein Beispiel.
Das kann ich so im Detail gar nicht so genau sagen, weil ich nicht bei den einzelnen kleinen Veranstaltungen bin. Und natürlich würde ich das so sehen, dass diese Plattform gerade so viele verschiedene Sachen gibt, weil wenn es zu extrem ist, zum Beispiel. Also ich gehe jetzt nicht zu einer Montagsdemo, um dort mich mit den Menschen zu unterhalten, weil ich einfach weiß, das wird sehr schwierig, dort überhaupt auf den Nenner zu kommen, dass wir auf Augenhöhe und respektvoll miteinander umgehen. Aber ich glaube, dass es dazwischen ganz viele Abstufungen gibt. Sei es bei Konzerten zum Beispiel, da geht's Roland Kaiser, nehme ich jetzt einfach mal. Ne? Also ich glaube, Roland Kaiser hören wahrscheinlich sehr viele Menschen. Und da kommt man dann zusammen und ist sich zumindest in dem Moment einig, boah, wir lieben hier die Musik, das geht ab, wir haben einen tollen Abend zusammen. Und genau diese kleinen Momente, wo man wieder merkt, das andere ist gar nicht so wichtig. Wir können uns immer wieder auf irgendwas verständigen. Das ist das, was so zivilgesellschaftliches Miteinander ausmacht. Weil wenn es dann erstmal okay ist, dann kann man auch über schwierige Sachen reden, wo man sich vielleicht nicht so richtig grün ist, wo man vielleicht auch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten muss, wo man vielleicht auch noch am Ende auseinandergeht und sagt, okay, wir haben das jetzt hier beide geklärt, wir kommen da einfach nicht zusammen. Ich esse nun mal kein Fleisch und du isst Fleisch und wir haben da zumindest aber verstanden, warum die andere Person dieses oder jenes macht und können mit einem anderen Verständnis voneinander auseinandergehen, ohne dass das immer eskalieren muss in wir gegen die, weil wir sind trotzdem eine Gesellschaft. Ich gehe jetzt trotzdem mir eine Bratwurst kaufen, ich hole mir jetzt ein Halloumi und es ist trotzdem fein miteinander.
Wo verläuft denn diese Grenze? Also jemand, der ein AfD-Sympathisant ist, ist der auch willkommen auf diesen Dialogformaten?
Auf jeden Fall wird da, es gibt ja keine Kontrolle darüber. Man muss ja nicht seinen Parteiausweis irgendwie zeigen. Und ich würde tatsächlich sagen, wenn jemand AfD-Sympathisant ist und dorthin gehen möchte, mit dem ernsthaften Wunsch, sich mit den Leuten zu unterhalten und nicht, also nur zu provozieren oder nur auf Konfrontation zu sehen, sondern ein ernsthaftes Interesse daran hat, sich mit den Menschen auseinanderzusetzen, wieso sollte diese Person nicht willkommen sein?
Jetzt haben wir ein bisschen über den Zustand Sachsen-Anhalts vor der Wahl und so gesprochen und diese Landtagswahl rückt unser geliebtes Bundesland ja auch in einen neuen Fokus. Mhm. Dadurch, dass wir eventuell eine politische Kehrtwende sehen, interessieren sich auch Menschen, die sich sonst nicht so für Halle und Magdeburg und alles dazwischen interessieren dafür. Sie sind ja aber auch in bundesweiten Medien auch schon vertreten gewesen, aber auch in Organisationen mit dabei. Was für einen Blick hat denn der Rest Deutschlands auf Sachsen-Anhalt und Ostdeutschland? Und ist das ein fairer Blick aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube erstmal, dass das leider mit der Wahl jetzt gar kein neuer Fokus ist, sondern dass das ja das ist, was uns quasi auch schon vor der Wahl steht, ja, ist die Meinung ja relativ einhellig. Wir haben uns vorhin darüber, was ist denn bei euch in Sachsen-Anhalt los? Dafür braucht es ja nicht mal die Wahl, sondern, und das betrifft auch nicht nur Sachsen-Anhalt, sondern eben viele ostdeutsche Flächenländer. Also ich sag mal, wenn Sachsen-Anhalt fertig ist, kommt Mecklenburg-Vorpommern.
Also ist das ein fairer Blick, den der Rest Deutschlands oder vor allem Westdeutschlands auf uns hat?
Ich kann das, also fair ist vielleicht gar nicht so das richtige Wort, was ich dafür nutzen wollte. Die Frage ist für mich eher, woher kommt das? Ne? Also wenn ich arbeite auch viel mit Kolleginnen, also ich bin ja auch im Börsenverein aktiv als Sprecherin im unabhängigen Sortiment und wenn ich da auf Tagungen bin und da sind 50 BuchhändlerInnen, dann kann ich die aus den ostdeutschen Bundesländern teilnehmen, an einer Hand abzählen. Das prägt natürlich dann auch die Wahrnehmung nach außen. Es gibt Gründe dafür, warum vielleicht weniger Kolleginnen aus dem Osten Lust haben, nach München zu fahren, um bei so einer Tagung teilzunehmen. Das sind ganz rationale Dinge. Ich finde vielleicht niemanden, der meinen Laden in der Zeit übernimmt oder es ist mir zu teuer oder keine Ahnung was. Was aber immer wieder gesehen wird, ist, naja, wir machen hier ein Angebot und die Ossis kommen nicht. Und da ist eben die Frage, warum kommt die nicht? Das findet dann natürlich weniger statt, wenn ich ein bestimmtes Angebot nicht annehme, weil man kann mir auch nur bis zu einem bestimmten Punkt entgegenkommen. Ne? Jetzt hatten wir eine Tagung, die war in Erfurt, da waren jetzt auch nicht viel mehr Kolleginnen an der Stelle.
Das gibt ja so den Eindruck, Kulturlandschaft hier ist nicht besonders ausgeprägt oder richtig, facettenreich oder ja, gibt es vielleicht kaum. Jetzt gibt es das Wir-Festival, worüber wir schon gesprochen haben, was ja auch zeigen soll und haben Sie ja auch gesagt, eine Plattform und Sichtbarkeit schaffen soll für das alles, was hier ja doch passiert. Wird das nicht gesehen?
Doch genau sowas wird denn schon gesehen und auch sehr wohlwollend und als unterstützenswert empfunden. Jetzt ist das natürlich auch eine riesige Sache. Wir haben Videos produziert und wir haben dieses Kreidebild gemacht und da wurde viel Power und so reingesteckt. Nichtsdestotrotz gibt es ja in vielen Ländern und also Städten und Gemeinden würde ich lieber sagen, auch so ein Engagement, was viel kleiner ist, aber was natürlich nicht diese Sichtbarkeit hat, die wir ja schon am Anfang hatten, weil das auch unglaublich viel Arbeit braucht. Und es ist aber wichtig, dass man darum weiß und die Menschen dort und das Engagement dort auch sehr wichtig ist, weil gerade wenn es keine kleineren flächendeckenden, ne, wenn die Freiwillige Feuerwehr wegfällt oder der Sportverein zumacht, weil es irgendwie keine Menschen mehr gibt, die sich dort engagieren, schafft es natürlich wieder Leerstellen, die von Organisationen gefüllt werden, die ein bestimmtes Setting haben, eine bestimmte Message irgendwie verteilen wollen und dann wird halt nur noch gesehen, naja, hier ist ja so sonst nichts weiter. Ich muss ja hier die Freiwillige Feuerwehr, das sind halt nun mal alles AfD-Wähler und jetzt habe ich keinen wirklichen Austauschpunkt mehr zu anderen. Aber worauf ich eigentlich wollte, ist es, dass der Osten oft noch so eine weiße Fläche ist und da gibt es Rostock an der Ostsee und dann gibt es natürlich Berlin und dann gibt es vielleicht noch Dresden als so Vorzeigestadt. Das ist eben was anderes. Was dazwischen so stattfindet, wird meiner Ansicht nach schon im Westen nicht so viel gesehen, einfach weil es so klein ist, aber trotzdem total wichtig. Und es ist auch wichtig, immer wieder dorthin zu gehen und sagen, ey, guck mal, das und das und das passiert. Es sind nicht alles die gleichen Menschen. Es sind auch ganz viele unterschiedliche Schicksale und Menschen dahinter, die was tun und denen das nicht egal ist, was hier passiert. Und die auch sagen, ja, ihr seht die 40%, aber wir sind auch 60%, die nicht AfD wählen. Wir sind 60%, die vielleicht auch gar nicht in die Wahlkabine gehen, weil sie aufgegeben haben oder keine Ahnung, die nicht wissen, wo sie ihr Kreuz machen sollen. Aber es gibt 60%, die wollen das nicht.
Sie spielen auf die Vor-Landtagswahlumfragen an, wo die AfD in den letzten, weiß ich nicht, mindestens 3 Umfragen immer über 40% Zustimmungswerte bekommen hat. Nochmal zurück zu dieser Perspektive auf Ostdeutschland. Sie haben gesagt, manchmal erleben Sie Kolleginnen, die sagen, wir machen Angebote und die Ossis kommen nicht. Mhm. Jetzt gibt es diese Angebote, was ja auch der Katalog vom Wir-Festival zeigt. Und ich habe mal nachgeguckt, im vergangenen Jahr waren die Teilnehmerzahlen, glaube ich, insgesamt so 13.000 Menschen haben an diesen ganzen Veranstaltungen teilgenommen. Die rechte Buchmesse hatte, glaube ich, nach eigenen Angaben so 6.000 Besucherinnen. Lässt sich, glaube ich, schwer verifizieren. Das haben wir auf jeden Fall meine Kollegen berichtet. Jetzt ist es aber auch die Frage, wie erreiche ich denn die Menschen mit diesen Angeboten? Wir sehen das vor allem, wenn wir jetzt zum Beispiel, die AfD macht ja dieses Wir gegen die auf und ich erlebe das oft von Menschen, die mit der AfD sympathisieren, dass die sehr in ihrer eigenen Bubble leben und nicht mehr so richtig zugänglich sind für Argumente von außen oder gesellschaftliche Spaltung, haben wir darüber gesprochen. Sie haben ja jetzt Erfahrung damit. Wie schafft man den Dialog? Wie kriegt man denn die Leute an einen Tisch?
Na, das ist gar nicht so einfach.
Das glaube ich.
Und ich glaube auch, dass es mit Zwang nichts bringt. Aber ich glaube, dass es also auch nur möglich ist, indem man möglichst niedrigschwellige Angebote macht und eben sich auch traut, aus seiner Komfortzone rauszugehen. Ne? Wenn ich ein Straßenfest im Paulusviertel mache, dann werden da höchstwahrscheinlich nicht so viele AfD.
Paulusviertel hier, ein relativ gut betuchtes Viertel in Halle, wo die Mieten relativ hoch sind.
Genau. Wo auch meine Buchhandlungen sind, muss man auch sagen.
Ja.
Aber genauso gibt es zum Beispiel das Mosaik-Festival oder gab es jetzt in Halle-Neustadt oder auch die Blockparty war vor ein paar Wochen im Mehrgenerationshaus Busteblume. Das ist alles eintrittfrei, barrierefrei. Jeder könnte dort kommen und teilnehmen. Ich sehe mich jetzt nicht so, dass ich quasi wirklich zu jedem AfD-WählerIn gehe und sie anbettel, mal bitte vorbeizukommen und sich das anzugucken. Aber ich glaube einfach, wenn die Fülle an Angeboten groß ist und ich glaube, da wiederhole ich mich jetzt auch so ein bisschen und wir in verschiedenen Sparten was haben, das jetzt nicht irgendwie politisch geframed ist, ne? Weder links noch rechts noch irgendwie, sondern es gibt einfach ein Angebot, an dem kann ich teilnehmen und wir wollen uns gar nicht unbedingt über Politik unterhalten. Dann gibt es auch die Möglichkeit, sich miteinander zu unterhalten. Inwiefern genau das jetzt erfolgreich ist oder nicht, kann ich nicht genau an Zahlen abmessen. Aber ich weiß, dass dort Menschen kommen und wenn dann halt 2 oder 3 Menschen kommen und sagen, boah, ich bin eigentlich AfD-Wähler, aber das war jetzt hier total nett. Ich habe mich da und darüber unterhalten. Vielleicht ändert das auch an der Meinung nichts, aber je häufiger man bestimmte Wege geht, je häufiger ich auch in meinem Kopf quasi ein bisschen flexibler bleibe und ein bisschen die Tür wieder aufmache, umso besser ist es für alle.
Das heißt, Sie positionieren sich ja offen gegen rechts. Das es ist ja kein Geheimnis. Mhm. Ich verstehe Sie jetzt aber so, dass Sie die Idee vom Wir-Festival und auch von Ihrer kulturellen Arbeit nicht ist, jemanden zu überzeugen oder ihm eine Ideologie nahezulegen, sondern einfach nur ein mehr eigentlich unpolitisches Angebot zu schaffen, was niedrigschwellig ist, was sichtbar ist, um einen Raum zu schaffen, wo Menschen ins Gespräch kommen, weil es daran irgendwie fehlt.
Genau, ja, also davon bin ich überzeugt, weil sowas kostet Zeit und Geld, von dem wir gerade auch in Halle nicht so viel haben. Die Kultur und Bildung ist das, wo als allererstes oft gespart wird. Ne? Wir hatten bis vor kurzem nicht mal einen Haushalt. Aber es gibt jenseits von Parteienpolitik, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, einfach Grundwerte, auf die wir uns verständigen müssen. Und da geht es um Demokratie und da geht es um Meinungsfreiheit und da geht es um ein friedliches Miteinander.
Ich denke aber, das ist auch was fast jeder Bürger unterschreiben würde. Also Demokratie, Meinungsfreiheit und friedliches Miteinander.
Dann sind wir uns eigentlich fast alle Bürgerinnen und Bürger einig und dass daran auch jeder und jede Teil hat. Jede gehört zu einer Demokratie. Jede Person, ob mir ihr Gesicht gefällt oder nicht, ob mir ihr Geschlecht gefällt oder nicht, darf daran teilhaben und darf mitmachen. So. Es hilft halt nichts, irgendwelche Menschen irgendwo auszuschließen von dem einen als von dem anderen. Ich glaube aber, dass der öffentliche Diskurs oft eben auch durch die Medien gelenkt in die falsche Richtung geht, nämlich auf Parteienpolitik. Das ist mir auch oft zu mühsam, irgendwie zu sagen, ich bin zwar für das eine, aber da gibt es jetzt irgendwie keine Partei. Ja, ich bin für Demokratie und Meinungsfreiheit und dies und das, aber ich habe ein Problem mit dem Gendern. Was auch, warum auch immer, ne? Das ist jetzt nicht meine Aufgabe, weil ich bin auch in gar keiner Partei, irgendwie zu sagen, weil Politik oder beziehungsweise ein gesellschaftliches Miteinander findet hier statt, auch wenn keine Wahlen sind. Wir müssen alle miteinander klarkommen, auch wenn wir jetzt nicht in die Wahlkabine gehen. Und ich finde, da müssen auch bestimmte Diskussionen wieder offener werden, weil ich habe das Gefühl, die Menschen sehen sich so ein bisschen nach Orientierung. Wenn du genderst, dann bist du links. Oder wenn du nicht genderst oder wenn du irgendwie Fleisch isst, dann bist du definitiv rechts. Und das ist ja einfach falsch. Oder das finde ich irgendwie auch gar nicht sinnführend, diese Kategorisierungen, weil das sind ja alles Punkte.
Ein Dialog könnte ja helfen, das zu erkennen, dass
genau.
Menschen komplizierter sind als diese Schubladen.
Richtig, genau. Okay. Dieser Dialog ist wichtig und es ist halt auch, dieser Dialog wird immer wieder geführt, auch wenn wir keine Wahlen haben. Jetzt ist es nun mal so, dass es irgendwie, glaube ich, viel einfacher ist, zu kategorisieren und irgendwie in irgendwelche Suchmasken einzugeben oder halt online irgendwas zu finden, wenn wir es schon geframed und vorgefertigt haben für die Leute. Und dann sind wir dann wieder bei den Schubladen, die wir durch die moderne Gesellschaft halt irgendwie haben. Es geht um Sichtbarkeit, es geht um Auffinden, da gibt es Schlagwörter, die werden gefüllt und so findet sich jede irgendwie in der Kategorie wieder, für die er oder sie gar nicht per se sich sieht. So.
Jetzt stehen wir aber relativ kurz vor einer Wahl. Mhm. Und spannenderweise soll die Neuauflage des Wir-Festivals, das diese Gremien ja überwinden will, im November stattfinden, also zu einer Zeit, in der sich vermutlich eine neue Landesregierung gerade zusammenfindet, hoffentlich. Da habe ich zwei verschiedene Fragen. Zu einmal interessiert mich, wie blicken Sie denn auf eine mögliche AfD-Regierung, vor allem, wir haben es angesprochen, in der Kultur ist jetzt schon manchmal, vor allem auf kommunaler Ebene, das Geld knapp, weil viele Städten und Gemeinden ja knappe Kassen haben. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die AfD hat es angekündigt, dass da der Rotstift angesetzt wird bei manchen Projekten. Ich weiß nicht, inwiefern das Wir-Festival auf Fördergeld vom Land angewiesen ist, aber könnte ja auch sein, dass ihnen dann weniger Geld oder keins mehr zur Verfügung steht. Macht Ihnen das Sorge?
Also das Kulturprogramm der AfD macht mir definitiv Sorge.
Warum?
Weil das, was, also natürlich die Kürzungen, aber auch das, wofür dann Geld ausgegeben wird, nicht das Gesellschaftsbild ist, wo ich denke, dafür sollten wir Geld ausgeben. Also von wegen Leitkultur und so weiter und so fort. Das sind einfach Begriffe, das haben wir meiner Ansicht nach hinter uns gelassen und ich denke, das wird auch die Probleme unserer Gesellschaft nicht lösen, dort wieder neue Gräben aufzutun.
Weil es
diese Schubladen zementiert und weil es wieder davon ausgeht, dass es eine Kultur gibt, die über anderen steht, dass es ein Bild gibt, was wichtiger und besser ist als andere und das ist einfach nicht mehr die globale Gesellschaft, in der wir leben und das ist auch nicht die Lebensrealität, in der wir jetzt sind und die in Zukunft auf uns zukommen wird. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch echt, das ist nochmal ein Thema, da könnte man auch von sich aus schon mal Stunden drüber reden. Es ist A so, dass wir Spenden, also unabhängig von Fördermitteln aus Ländertöpfen und so, Spenden gesammelt haben, auch von privaten Initiativen oder Firmen. Und dass das wir unabhängig von einer Wahl und unabhängig von dem Seitenwechsel eben genau eine Initiative sein soll, die darüber hinaus weiter aktiv bleibt. Weil es ist sehr wichtig, dass es da eine Konstanz gibt. Gerade wenn ich das ernst meine, was ich sage, dass wir Angebote schaffen, dass wir Sichtbarkeit schaffen für die Vereine und für die ganzen Initiativen, die es schon gibt, dann ist es gerade, wenn es auf landespolitischer Ebene schwieriger wird und bestimmte Gremien noch weiter, noch tiefer gezogen werden, sehr wichtig, dass solche Initiativen weiter bestehen bleiben, selbst wenn sie dann kleiner sind, weil sie weniger Geld haben oder weil die Leute weniger Zeit haben, sich zu engagieren, weil sie erstmal selber klarkommen müssen, wie sie ihre Miete bezahlen, ist aber, finde ich, es umso wichtiger, dass das Wir bestehen bleibt und sich bestimmte Sachen auch verfestigen, weil es eben auch eine Art Schutzraum bietet für alle möglichen Menschen. Das wird es auch weiterhin geben, da bin ich mir ganz sicher. Und wie wir dann an Geld kommen, das werden wir sehen. Und es ist, glaube ich, auch klar, dass wir uns nicht prostituieren, um auf jede Art und Weise Geld von irgendjemandem zu bekommen, von dem wir kein Geld haben wollen. Wir sind eine unpolitische Organisation. Das haben wir uns immer wieder raufgeschrieben. Es geht uns um gemeingesellschaftliche Werte und lieber kein Geld als das Geld aus den falschen Händen.
Okay, alles klar. Jetzt ist dieser Zeitpunkt sehr interessant. November in diesem Jahr nach der Wahl, die Regierung konstituiert sich, wird das Festival auch eine politische Botschaft senden oder irgendwie das adressieren, diese Lage, in der sich das Land da befindet? Oder ist das einfach Zufall, weil das vor einem Jahr schon mal im November war?
Genau, naja, das ist natürlich kein Zufall. Das ist das gleiche Wochenende, wie auch dieses Jahr die Buchmesse Seitenwechsel wieder stattfinden wird. Deswegen wird es auch das Wir-Festival an der Stelle wieder geben. Das wird sich einfach auf dieses Wochenende quasi, wird das jedes Jahr sich verstetigen. Das war der Ursprung. Wir sind ein im Rahmen unserer Möglichkeiten unpolitisches Festival. Wie gesagt, Grundwerte und so. Also unpolitisch im Sinne von Parteienpolitik. Das wird weitergehen, egal was die Landtagswahlen ergeben werden. genau.
Okay, vielen Dank. Also ich habe verstanden, Sie sehen da einen, ja, einen Mangel an Begegnungsformaten und Orten einfach. Mhm. Das Wir-Festival möchte diese Lücke füllen, ohne jetzt eine Ideologie zu verfolgen, sondern einfach nur, damit die Menschen, wir haben über die Schubladen gesprochen, ja eigentlich ein bisschen mehr lernen, sich als Individuen mehr zu sehen, ne? Und nicht als Teil eines Lagers.
Ja, ich glaube, also wichtig ist, als Individuum im Teil einer Gesellschaft. Mhm. Wir sind nicht allein in unserer Wohnung, sondern wir sind immer Teil von irgendwas. Wir sind im Verein, wir leben in einer Stadt, wir leben in einem Dorf, wir sind innerhalb einer Familie. Das ist sehr wichtig, dass wir zusammen leben können, ohne unsere Individualität aufgeben zu müssen.
Jetzt mit Blick auf die noch laufenden 2 Monate vor der Landtagswahl, was macht Ihnen denn Hoffnung mit Blick auf das Land? Wir haben die gesellschaftliche Spaltung angesprochen. Wo sehen Sie Dinge, die Ihnen Hoffnung machen?
Das sind genau diese ganzen Initiativen und Tätigkeiten und Vereine, die vielleicht jetzt, ich nenne es jetzt mal aus dem Westen der Republik, nicht so gesehen werden, die wir hier aber merken, die wir hier leben. Und das ist, denke ich, auch mit das Wichtigste. Ich war letztens bei einer Tagung vom Musikland Sachsen-Anhalt. Da ging es um Musikfestivals, die hier stattfinden. Immer wieder, wenn ich auf unsere Seite gucke, sehe ich, wie viele Menschen es gibt, die sich engagieren, die Angebote machen, niedrigschwellig, für ohne Geld, für wenig Geld, für alle möglichen Interessenslagen. Das, finde ich, ist etwas, das bleibt uns erhalten, egal wie die Wahlen ausgehen. Und das finde ich auch enorm unterstützenswert und toll, weil das bleibt, egal was passiert.
Vielen Dank. Dann würde ich gerne mit Ihnen unser Schlussritual durchführen. Wir stellen jedem Gast, jeder Gästin die gleichen 3 Fragen und bin schon gespannt, was Sie darauf antworten. Ich bitte einfach um eine kurze, möglichst knappe persönliche Antwort. Was sind denn aus Ihrer Sicht die entscheidenden Themen im Wahljahr in Sachsen-Anhalt?
Die entscheidenden Themen ist das, wie leben wir miteinander? Wie leben wir miteinander, ohne uns über andere zu stellen, ohne die Probleme zu vereinfachen, indem wir Entschuldigen suchen und uns auf die kaprizieren, sondern wie ist ein gutes Miteinander hier in Sachsen-Anhalt möglich, ohne die eine gegen die andere Gruppe auszuspielen.
Und ist die anstehende Landtagswahl aus Ihrer Sicht eine Schicksalswahl?
Das ist wirklich ein ganz schön krasses Wort. Aber ja, das würde ich sagen, ja.
Okay, ganz kurz, warum?
Weil es nicht unwahrscheinlich ist, dass es das erste Mal sein wird, dass die AfD die Mehrheit erringen wird und regieren wird in einem Landtag. Das wird in vielerlei Hinsicht eine Premiere sein und für uns alle hier, die wir hier leben, Veränderungen mit sich bringen. Wird auch für den Rest der leider dann auch für die Bundesrepublik wahrscheinlich auch wieder bestimmte Dinge zementieren, die vorher schon irgendwie im Gespräch waren, ja.
Okay. Und wo steht Sachsen-Anhalt aus Ihrer Sicht am Ende dieses Jahres?
Wie meinen Sie das? Wo steht das?
Das können Sie so interpretieren, wie Sie mögen. Politisch, gesellschaftlich, geografisch wird sich, glaube ich, nicht viel ändern.
Ich glaube, Sachsen-Anhalt steht immer noch zusammen. Ich glaube, dass es immer noch genug Menschen in diesem Land gibt, die hier gerne leben, die hier auch leben bleiben werden und die bereit sind, die Farbigkeit und die Diversität dieses Landes nach außen zu tragen, egal was passiert.
Frau Donner, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Antworten und für diesen spannenden Diskurs über das Zusammenleben eigentlich. Ne?
Dankeschön, danke, dass ich hier sein durfte.
Dann war es das mit dieser Folge von 2,1 Millionen. Euch da draußen ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir sind der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme. Hier bei uns bekommt ihr die wichtigsten Infos und Einblicke vor der Landtagswahl im September. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr euch mehr für das Wir-Festival interessiert, dann schaut gerne in die Shownotes. Wir verlinken euch da ein paar Infos. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfiehlt ihn doch gern weiter an jemanden, dem die Landespolitik in Sachsen-Anhalt auch so am Herzen liegt wie uns. Und schreibt uns gerne, wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, an podcast@volksstimme.de. Und wer keine E-Mail schreiben will, der kann auch gerne einfach kommentieren, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast. Wir lesen das alles. Und dann nochmal ganz herzlichen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Vielen Dank an Frau Donner und wir hören uns in der nächsten Folge. Das Team hinter dem Podcast, das sind die 4 Hosts, Lena Bellon, Jan Schumann, Elisa Schulz und ich. Redaktion Frank Rugulis, Mitarbeit Frank Krause und Till Gerloff, Grafik Tobias Büttner.